dreierkettefar. Vi har fotballtoppjus videre da. Dreierkettefar vi har.
Staffel 5. Dreierkette VBH. Sommerpause vorbei. Wir sind wieder da. Der Ball rollt wieder. Und somit sitzen auch wieder wir drei Atzen an den Mikrofonen, um vor euch da draußen die Welt des Fußballs einzuordnen. Diese komplizierte, aufregende, emotionale Welt. Ihr braucht ja eine leitende Stimme, die euch da durchbegleitet. Und dann haben wir uns gedacht, da können wir euch nicht alleine lassen. Wir haben noch nicht, glaube ich, offiziell die News gedroppt, dass wir auch euch in diesem Jahr weiter begleiten werden. Deshalb, ihr seid hier live mit dabei bei den News. Wir sind wieder da. Saison, was ist es jetzt mittlerweile? 26, 27 ist insane. Das ist, glaube ich, unsere vierte Saison, in die wir jetzt reingehen. Und es ist eine wilde Saison. Es wird euch viel Neues erwarten, kann ich euch versprechen. Der FC Schalke 04 ist wieder zurück in der ersten Liga. Das ist erstmal gut. Aber Altbewährtes haben wir beibehalten. Und zwar das, dass wir hier zu dritt sind. Und da freue ich mich am meisten drüber, dass meine zwei Lieblingsfußballexperten hier mit dabei sind. Deshalb ganz liebe Grüße nach Konstanz an den Bodensee, mein lieber Brian. Ich grüße dich.
Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, euch scharf anzuschauen und endlich wieder mit euch über Fußball zu reden. Ich muss sagen, es war eine lange Sommerpause und eine kurze Sommerpause irgendwie. Ich finde immer diese Phasen, wenn die EWM dazwischen war, da war es jetzt recht eigentlich zeitlich kurz, aber der Moment, jetzt wieder über Bundesliga zu sprechen, der kam dann zum richtigen Zeitpunkt, muss ich sagen, weil ich finde, die Wochenenden sind dann doch ein bisschen langweilig ohne die Bundesliga und die zweite Bundesliga und die dritte Liga und was auch immer. Deswegen freue ich mich sehr, hier zu sitzen und frag ebenfalls in die Runde, wie es euch geht. Frag mich, was ihr so getrieben habt in den Ferien und freue mich eben auf die nächsten paar Minütchen mit euch über den ein oder anderen Ballspieler zu sprechen.
Bevor wir deine offenen Fragen klären, heißen wir natürlich den dritten im Bunde herzlich willkommen. Unser südamerikanischer Zauberfuß, unschwer zu erkennen, mit der Ecuador-Flagge direkt im Hintergrund. Hannes, ich grüße dich, schicke liebe Grüße nach Kreuzberg.
Jungs, was geht? Freut mich sehr, dass wir uns wieder hier gefunden haben. Verrückt, wenn wir bedenken, in unserer ersten Aufnahme, in unserer ersten Staffel, war Jamal Musiala noch ein Breakout-Star. So lange ist es her, dass wir uns hier zusammenfinden. Ich freue mich extrem. Was willst du mir sagen? Nur ich bin hier dran. Viel näher kann ich das Mikro nicht nehmen,
du Peppo. Ich sehe nur, ich weiß nicht, ob du die Ausschläge siehst auf der rechten Seite. Deswegen
mir. Also ihr merkt, fünfte Staffel. Wir haben immer noch unsere Dinger, aber es sollte alles klappen. Wollen wir die offenen Fragen von Neu jetzt beantworten? Ich kann schnell machen. Bei mir war der Sommer schön. Ich war oft im Wasser, was mich sehr gefreut hat. Habe entdeckt, dass Berlin dann um Berlin herum dann doch schon sehr, sehr schöne Seen hat. Habe einen neuen Job angefangen. Ja, das ist meine Seite. Was war bei euch?
Oh, wir fangen wieder mit den brennend spannenden Themen an in Staffel 5, der Wahnsinn. Wollen wir nicht wieder über das Wetter reden? Leute, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, das ist auch ganz neu bei Dreierkette VBH, dass es uns als Video gibt, ne? Also ihr seht hier uns auch mit live und in Farbe auf Bild, könnt ihr uns auch sehen. Das, Hannes, das ist vielleicht die bigger News, die wir zuerst mal klären sollten, oder? Da hat unser Technik-Zauberlehrling Noah aka Merlin Brian wieder gezaubert.
Merlin Röhl. Ja, das ist auf jeden Fall diese Folge der Fall. Ich kann nicht sagen, dass es die nächste Folge der Fall sein wird, weil es ist noch alles in den Kinderschuhen. Und so wie es eben auch schon bei den Filmen in den Kinderschuhen gesteckt hat, egal. Nimm den Satz zurück und wir fangen nochmal von vorne an. Nee, also ich wollte nur sagen,
Brian, wir machen da einen Schnitt, so Cut und jetzt nochmal.
Nein, aber ich freue mich, dass wir uns auf jeden Fall für eine kleine Neuerung entschieden haben und ich werde mit Sicherheit diese Folge im Video haben. Die nächste, ich garantiere es nicht, ich sag einfach, nichts ist sicher in dieser Welt. Nichts ist sicher in dieser Welt, solange Donald Trump Präsident ist. Deswegen weiß ich auch nicht, ob wir nächste Folge noch ein Video machen. Und oder? Das fühlt sich schon anders an, oder? Jetzt mal ganz kurz, fühlt sich schon ein bisschen anders an, oder?
Es fühlt sich wahnsinnig anders an. Ich fühle mich total beobachtet, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Ich find's krass, Noah, dass wir dich gerade aussehen. Also wie ihr wisst, Noah hat oftmals vergessen, dass er für die Aufnahme ein vollgeladenes Handy braucht. Und deswegen hat es immer parallel geladen. Dementsprechend war das auch so hingestellt. Das heißt, wir haben von Noah immer, also den haben wir immer von unten gesehen und seitlich. Deswegen, das ist für mich die Nuance der Staffel.
Ja, das stimmt tatsächlich. Und tatsächlich lädt es auch gerade wieder für den Fall des Falles. Aber im Moment sehen wir uns ja noch schön. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt auch direkt über Fußball reden können und wollen. Oder?
Ich wollte gerade sagen, solange wir das nicht tun, kommt hier wirklich nichts. Es ist wirklich nichts Spannendes.
Es ist schlimmer.
Darum, es ist gruselig. Es ist schlimmer geworden. Aber Ich behaupte, dass es damit zusammenhängt, dass ihr zwei Mäuse einfach noch nicht so ganz im Podcast-Modus wieder angekommen seid. Ich muss eigentlich noch ein bisschen, das ist wie so ein alter Dieselmotor. Ihr müsst erstmal wieder warm laufen, bis es wieder richtig läuft. Und das kriegen wir jetzt mit Sicherheit hin.
Die Stimme ölen,
das kriegen wir jetzt mit Sicherheit hin, wenn wir euch mal wieder ein bisschen in gewohnte Gewässer holen. Da fühlt ihr euch ein bisschen wohler. Und dann legen wir los, reden wir über Fußball. Ja, meine lieben Freunde. Die Saison ist noch keine 24 Stunden alt. Der FC Schalke 04 ist, wir schreiben Dienstag 20.45 Uhr. Der glorreiche FC Schalke 04 ist vor genau 24 Stunden in die Saison gestartet, in das erste Pflichtspiel. Und ich kann euch sagen, die Nerven liegen jetzt schon wieder blank. Ich kann das nicht mehr.
Ja.
Wahnsinn, ey. Ja, ich war ja in Halle. Habt ihr das mitbekommen?
Das ist überragend. Also ich freue mich auch schon, du hast irgendwie ein Bild reingeschickt, um 2 Uhr nachts, da ging die Sonne so unter. Da habe ich mich kurz gefragt, ob das eventuell davor entstanden ist oder ob das jetzt rufen mich gerade tatsächlich meine Eltern nebenher an und das höre ich dann hier so drinnen, weil es über meinen Mac geht. Ist auch interessant. Na, Moment.
Wieder hochprofessionell.
Das habe ich abgelehnt, wunderbar. Abgelehnt. Videocall abgelehnt. Tut mir leid, Mama, Papa. Tut mir leid. Ja, Walle regt sich da nebenher auf, aber was ich sagen wollte, du hast ein Bild reingeschickt mit dem Sonnenuntergang vom Halle-Stadion und da habe ich mich so um 2.30 Uhr hast du es geschickt. Da dachte ich so, das ist irgendwie also Zufall oder war da, ist die Sonne so spät untergegangen oder war es einfach davor aufgenommen?
Brian, was soll es denn sein, du Beppo?
Ja, wirklich, das ist, ich habe mich gefragt.
Also, Noah, du bist noch nicht so ganz,
Ja, jetzt war ich abgelenkt, ich wurde hier auch noch unterbrochen nebenher. Entschuldigung. Entschuldigung.
Das ist auch unprofessionell. Ja, also, mal das Telefon meine, weg. Also können wir das wirklich mal ein bisschen wieder, Leute.
Ja. Lass mich mal starten. Ich finde es stark. Ich finde es wirklich stark, dass du unter der Woche den Weg nach Halle auf dich nimmst,
ja,
um dem FC Schalke zuzujubeln. Natürlich in der Saison, wo ihr wieder aufgestiegen seid, ist man mit Vollblut dabei. Und ich finde, deine Jungs haben es richtig spannend gemacht. Wir fiebern Wahnsinn. Ja alles so ein bisschen für euch mit. Aber das war ein bisschen unnötig. Also an deiner Stelle hätte ich randaliert. Und dass es am Ende dann noch so deutlich wird, weißt du, dass sie das nicht am Anfang machen können, weil unter der Woche Spiele, egal ob es Champions League ist, DFB-Pokal, das Einzige, was man sich als Fan oft wünscht, ist bitte keine Verlängerung, weil ich wäre gern vor 24 Uhr im Bett. Und du warst ja noch nicht vor 24 Uhr im Bett und hattest dann nachher noch eine Heimfahrt vor dir.
Ja, also um das mal ein bisschen einordnen zu können, so, also warum ich mit den Nerven blank bin, weil ich am Ende des Tages in dem Moment, wo das 2-2 in 90 plus X fällt, ist der erste Gedanke, den du hast, ist das, Digga, ist das peinlich? Und der zweite Gedanke, den du hast, ist, Alter, bin ich spät im Bett. So, ne? Weil du fährst ja dann von Halle nochmal 2 Stunden nach Hause, bist du aus diesem Gästeblock draußen, bist etc. Ist ja wieder Hochrisikospiel. Also, da haben sich mal wieder alle von der besten Seite gezeigt. Naja, am Ende des Tages war ich tatsächlich um 2.30 Uhr im Bett. Dementsprechend kam das Bild dann auch aus dem 2.30 Uhr, mein lieber Brian. Von dem wunderschönen Sonnenuntergang, das ist ja, kann man vielleicht mal in der Insta-Story reinpacken, damit die Leute wissen, von was wir überhaupt reden. Aber es war wirklich ein wunderschöner Sonnenuntergang, es war ein wunderschönes Stadion. Das mag ich ja sehr. Kleine Stadien, ein Rang, tiefes Dach, so der Gästeblock richtig schön in die Ecke gedrückt, der scheppert's richtig, schön laut. Sauerstoffqualität, la so naja. Also wer das Spiel gesehen hat, der weiß, dass der eine oder andere Bengalo dann tatsächlich gezündet wurde. Das war es brutal, wirklich. In der zweiten Halbzeit haben sie, glaube ich, wirklich im 5-Minuten-Takt 2 Bengalos gezündet. die hatten sich ein bisschen was vorgenommen, die Ultras, auch zum Saisonauftakt. Aber doch, war wirklich ein geiler Stadionausflug. Mal wieder ein Stadion, das ich von meiner Liste abhaken kann. Fiel mir auf, ich habe in Ostdeutschland, finde ich, relativ verhältnismäßig viele Stadien schon gesehen. Jetzt war ich in Magdeburg, Dresden und Halle.
Und Union Berlin.
Und Union tatsächlich, genau. Also
Hertha.
Ich ein paar. Ja, ja, das zählt nicht so richtig. Ich habe einige Boxes, die ich checken kann.
Ich meine, wenn wir unsere Pläne verwirklichen wollen, ist es immer wieder Westen, ne?
Dazu gleich mehr, mein lieber Brian. Nein, vielleicht ganz kurz zum Sportlichen. Es war ein absoluter Pokalwahnsinn. Ja. Ich habe die Hälfte des Spiels natürlich nicht gesehen, weil du natürlich Blockfahren vor dir hast. Also ich glaube, von 7 Toren habe ich vielleicht 1,5 gesehen. Aber am Ende des Tages haben sie sich die ersten 45 Minuten unfassbar schlecht angestellt. Die zweiten 45 Minuten haben sie angefangen, Fußball zu spielen. Und in der Verlängerung haben sie dann gezeigt, dass sie dann doch deutlich besser sind. Und das war dann auch richtig und wichtig so. Man nimmt ein paar positive Erkenntnisse mit, man nimmt aber auch ein paar negative Erkenntnisse mit, aber unterm Strich kann ich sagen, ich bin Gott froh, dass wir den Vertrag mit Edin Dzeko verlängern konnten und ich freue mich, wenn Kenan Karaman wieder fit ist.
Ich musste wirklich sagen, ich habe vorher die mir die Highlights nochmal angeschaut, schön ausführlich, ZDF sei dafür mal wieder gelobt. 11 Minuten pure Unterhaltung. Und ich musste wirklich auch leicht grinsen, in mich rein so grinsen, als ich da Eddie Dzeko zur Kurve sprinten gesehen habe. Dann, und auch als Robin Gosens hatte ich einfach voll vergessen, dass der bei euch spielt. Da muss ich auch so kurz lachen, dass der jetzt wieder bei euch ist. Und natürlich freue ich mich als wirklich passionierter Adamu-Befürworter, dass der jetzt auch noch trifft bei euch. Das irgendwie, da passt alles gerade zusammen auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube, mit so einem Spiel, mit so einem emotionalen Spiel kannst du auch ganz gut in die Bundesliga starten. Weil ich glaube, wenn es jetzt eine Niederlage gewesen wäre am Ende, dann sieht es auch anders aus, aber so ein Spiel, also erstes Pflichtspiel direkt gewonnen, das ist, glaube ich, sehr gute Voraussetzung. Und dass Adamu trifft, das ist auch äußerst selten. Der trifft nämlich auch meistens am Anfang der Saison und dann gar nicht mehr. Das heißt, kann sein, dass er sein Torlimit schon verbraucht hat. Wer weiß? I don't know. Ich hoffe für euch, dass es mehr wird. Ich hoffe für ihn, dass es mehr wird. Aber trotzdem, ich glaube, da lässt sich leichter in die Saison damit gehen.
An dieses Bild Robin Gosens im Schalke-Trikot muss ich mich wirklich auch noch gewöhnen. Weil ja, er hat nämlich in einer Szene, ich kann mich irgendwie noch weirdly ganz genau daran erinnern, wie er mal in so einer Fluggrätsche beim EM-Spiel gegen Portugal eben für die Nationalmannschaft den Ball nochmal in vors Tor geflankt hat, indem er quasi den Ball im Fliegen nochmal so reinschlägt, quasi mit so einem fliegenden Seitfallzieher. Und genau die gleiche Aktion hat er gestern unmittelbar vor dem Gästeblock auch gebracht, irgendwann in der Verlängerung. Und da musste ich so schmunzeln und war so, ach du Scheiße, ey, wie haben wir den denn zu uns bekommen? Aber das war auch ein geiles Bild, weil du hast richtig gesehen, der war richtig mit drin. Also das ist mal ein richtiger, also wirklich, der haut sich richtig rein. Das hast du direkt gemerkt, der hat überragende Tacklings rausgehauen. Da bin ich wirklich froh drum. Also um die Seite von Robin Gosens müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Auf der linken Seite haben wir mit Vitali Becker und Gosens jetzt zwei überragende Außenverteidiger. Das ist schon wirklich schön. Timo Becker hat mir gestern, um ehrlich zu sein, gestern nicht so gut gefallen. Hat sich hier und da mal überlaufen lassen. Fand ich bis nicht ganz eines Erstliga-Verteidigers würdig. Aber gut, unsere primäre Schwäche war das Offensivspiel, dass es halt einfach brutal, unauffällig einfach war und unkreativ über weite Strecken. Und du hast dann richtig gesehen, dass so ein Momentum reinkam, als vor allem Dzeko reingekommen ist, weil du halt einfach einen klareren Zielspieler hattest. Das muss man schon einfach sagen. Und mit Karaman hat auch einfach wirklich eine wichtige Säule gefehlt. Aber es war ein Pokalwahnsinn und das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Völlig verrückt. Ich habe nur Nachrichten bekommen von meinem Bruder, der geschrieben hat, da kriegst du noch richtig was für dein Geld.
Ich muss sagen, natürlich, wie gesagt, wir supporten ja den FC Schalke ein bisschen wegen dir, den Sympathien, aber als es dann 1-0 relativ lang stand, ich glaube eine Stunde oder so, dachte ich mir vielleicht ganz nice, dass es zumindest ein Favoritensterben gibt, weil bis auf Heidenheim sind ja alle Bundesligisten weiter. Also dieser Charme, diese in der ersten Runde wackelt man, das hat so ein bisschen gefehlt. Aber meine Bayern haben ja noch nicht gespielt. Das heißt, das kann ja noch kommen.
Dortmund ja auch noch nicht, stimmt.
Ja, die sind ja egal.
Ja, wobei man, um ehrlich zu sein, schon sagen muss, dass Hertha im Elfmeterschießen weiterkommen ist. Ich weiß, Zweitligist, ebenso wie Wolfsburg, die haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert gegen Altklinike. Hier im Hertha BSC Amateurstadion, auch geil, ne? Mit aber überragende Doppelpack von Maxi Arnold, muss man an der Stelle dazu sagen. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Das ist sehr sehenswert, wirklich. Aber ansonsten hast du vollkommen recht. Hannes, bisher kein Favoritensterben. Vielleicht wird ja dieses Jahr der Jeddelo 2 die Überraschung der DFB-Pokalsaison.
Jeddelo 2. Wisst ihr überhaupt, wieso das Jeddelo 2 heißt übrigens?
Ich habe es nur mal kurz nachgelesen, weil ich wirklich dachte, es wäre die Reservemannschaft, aber ich weiß, es ist auf jeden Fall nicht die Reservemannschaft.
Es sind zwei Städte. Es gibt Jeddelo, also die Ortschaft Jeddelo, und es gibt die Ortschaft Jeddelo 2.
Das ist wirklich überragend. Ist also ich habe das auch nochmal nachgeschaut und war so, Digga, das kann nicht wahr sein. Und irgendwie, stell dir vor, du wohnst in einer Stadt, die einfach Jeddelo 2 ist. So wie ein Planet in Star Wars. Hosnian Prime 2 oder Hosnian Prime und Hosnian Second. Du wohnst einfach in Jeddelo, du wohnst nicht in Jeddelo 2, du wohnst in Jeddelo Second. Jeddelo das Zweite.
Das ist schon geil. Aber stell dir mal vor, es gäbe ein FC Bayern München 2. Also als Stadt, also nicht
München
als
Verein. München 2,
genau, ja.
Aber das ist auf jeden Fall eine kurze Frage zu dem Favoritensterben, eine interessante Frage eigentlich. Glaubt ihr, es liegt daran, dass einfach die Schere zwischen Bundesliga und unteren Ligen größer geworden ist? Oder dass die Bundesligisten einfach diesen Pokal mehr ernst nehmen.
Zu viel zu früh zu sagen. Nein, ich würde sagen, es ist viel zu früh zu sagen. Also es war jetzt die erste Runde. Natürlich, so ein Favoritensterben gibt es ab und zu auch, aber es war ja nicht mal knapp irgendwo. Also der Liga-Unterschied, der muss schon da sein, finde ich. Sonst ist hier so ein bisschen wack. Also Erstligist, der in der ersten Runde rausfliegt, ist schon sehr überraschend. Dementsprechend, ob sie es jetzt ernster nehmen als die Jahre zuvor, weiß ich nicht. Aber ich glaube, so die erste Runde bestehen ist auf jeden Fall eine Pflichtaufgabe. Weil sonst schießt du dir ja schon vor Beginn der Saison ins Knie.
Also nein, aber Favoritensterben in dem Sinne, wie es Brian gerade meint, ist ja eben in der ersten Runde, dass man quasi an einem krassen Außenseiter direkt scheitert, weil so ganz krasse Außenseiter wie so ein Regionalligist oder ein Drittligist haben wir ja jetzt schon nicht mehr, weil die ja jetzt schon alle gegen die ersten Zweitligisten verloren haben. Deshalb, es ist schon spannend, das gab es die letzten Jahre, ja, Brian. Ich glaube aber tatsächlich, dass es, wenn dann eher in die Richtung geht, dass man es vielleicht ein bisschen ernster genommen hat, den Wettbewerb, weil am Ende des Tages ist es ein geiler Wettbewerb. Also es, absolut, du kommst nicht auf einem, es gibt keinen direkteren Weg zu einem Titel. Es ist ein geiler Wettbewerb. Ja. Und egal wie deine Ligasaison lief, wenn du einen DFB-Pokal gewonnen hast in der Saison, dann ist das eine gute Saison. Ich erinnere mich, Schalke 2011, die sind in der Liga, glaube ich, 12. geworden oder 13. Aber wir haben halt den DFB-Pokal gewonnen, haben uns dadurch für die Euroleague qualifiziert. Ist doch geil. Also es gibt keinen direkteren Weg.
Und es ist auch ein Pokal, wo in den letzten Jahren die Bayern nur einmal gewonnen haben. Also es ist wirklich auch, es gibt wirklich die Möglichkeit auch für eben Teams wie Dortmund, Leverkusen oder auch Leipzig, leider Gottes, die Möglichkeit, da relativ einfach nochmal an die Silber- bzw. in diesem Fall Goldware zu kommen. Aber trotzdem, ich stimme euch auch zu, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden und es ist auch ein bisschen zu früh zu sagen, ob das jetzt wirklich mehr Können, mehr Wollen ist oder einfach nur Zufall. Aber auf jeden Fall auch bei uns, die Freiburger, relativ safe durch. Können wir kurz drüber sprechen mit 5-1. Ja. Solide gegen einen Drittligisten. Düsseldorf haben wir letzte Saison auch schon, da war ich im Stadion gegen sie gespielt. Leider auch echt immer sehr schwach, muss man sagen. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass irgendwie es da gefühlt weitergeht, wo wir aufgehört haben, muss man, glaube ich, auch gar nicht so viel sagen. Ich muss natürlich sagen, das ein oder andere Tränchen muss ich dann vergießen, weil ein gewisser Joan Manzambi nicht mehr an unserer Seite weilt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auch hier zumindest eine ganz solide Saison vor uns haben und vielleicht mit ein paar Ausstechern nach oben.
Und ganz ehrlich, es ist für euch ideal, dass ihr doch einigermaßen Geld bekommen habt für ihn. Wir hatten hier teilweise so ein bisschen Angst, dass die Freiburger die badische Nettigkeit besitzen und der Typ für 20 Millionen Euro wechselt. Aber dass es ein paar Taler mehr wurden, ist ja für die Jugendmannschaften, für den gesamten Verein sehr positiv.
Ja, ist brutal. Also das ist ein wahrer Geldsegen. Das ist immer noch eigentlich nicht zu fassen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Ablöse für ihn bezahlt haben. Ich glaube nicht. Und dementsprechend ist es natürlich das Wunder von Freiburg, kann man es nennen. Und ich komme auch noch später dazu zu dem Transfer. Aber jetzt ist, glaube ich, noch zu früh. Und deswegen können wir auch getrost über noch ein paar andere Themen reden, weil das Spiel war sehr einseitig.
Moment. Ja, genau. Ich wollte nämlich, hatte nämlich schon noch eine kurze Anschlussfrage, weil ein bisschen auffällig ist ja schon, dass es sich eben bis zur 71. Minute jetzt nicht schwer getan haben, aber bis zur 71. Minute eben nur 1-0 stand, in Anführungszeichen. Ja, und tatsächlich, glaube ich, in der 68. oder 66. oder irgendwie sowas kam Matanovic rein, der dann so ein bisschen. Ist es der Edin Dzeko vom SC Freiburg? Also bringt er die entscheidenden Zünglein auf die Offensivfrage des SCs, kann man da an der Stelle fragen, weil er hat ja am Ende des Tages auch mit dem Doppelpack dann entscheidend dazu beigetragen. Also hat er sich vielleicht sogar in die Startelf gespielt?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Matanovic wieder eine große Rolle spielen wird. Und man muss ja dazu erwähnen, es kam ja Matanovic und Scherhan, und Scherhan hat die Vorlage gemacht. Also beide Erstkontakte waren mit dem Tor verbunden. Und deswegen glaube ich, dass nicht nur Matanovic eine wichtige Rolle spielen wird, vielleicht sogar noch ein wichtiger als letzte Saison, sondern tatsächlich auch Derry Scherhan, einer der, wenn alles gut läuft, tragende Spieler werden könnte, weil der, glaube ich, nochmal einen Push in die neue Ebene gemacht hat und vollends Grifo wirklich ersetzen kann. Weiß ich nicht, ob im Scoring-Output, aber auf jeden Fall, was die Qualität und was die Spielfreudigkeit angeht und die kreative Ebene, und das hat mich sehr überzeugt. Ist natürlich wirklich jetzt bisher Gegner gewesen, auch Motherwell in der Conference League-Qualifikation, die einfach nicht aussagekräftig genug sind, wie wo der Verein, wo die Mannschaft steht. Aber sicherlich haben die Spiele, die letzte Saison schon gute Sachen gezeigt haben, Matanovic, Scherhan, auch einen Cyriac Erie, der krank war, viel, durchaus die Möglichkeit, nächste Saison voll durchzustarten. Aber es ist natürlich nicht safe. Eben die anderen Teams sind auch stark. Und deswegen, ich bin da ja, ihr wisst, ich bin immer ein bisschen pessimistisch, was meinen SC angeht. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wo es dahin geht in die Richtung. Aber ich hoffe natürlich, dass es weiterhin gut läuft. Und die neuen Transfers sind ja auch vielversprechend. Der Goto hat ja direkt getroffen gegen Motherwell letzte Woche.
Scoring Output, ihr merkt schon. Der Mann hat sich zur Vorbereitung auf Staffel 5 das Julian Nagelsmann Fußballvokabelheft gekauft.
Ja gut, aber Scoring Output. Hat Grifo einfach einen sehr hohen, muss man einfach mal sagen. Das ist wirklich krass.
Für einen Freiburg-Spieler,
ja. Ja gut, Hannes, deine Bayern, die mussten ja noch nicht ran, die haben sich dafür im Supercup ein bisschen präsentieren dürfen. Aber ansonsten hat, herzlichen Glückwunsch dazu zum ersten Titel der Saison.
Franz Beckenbauer Supercup.
Ist auch wichtig, dürfen wir nicht vergessen. Aber komm, haben wir auch schon mal verloren.
Zwei Sätze, sag zwei Sätze dazu, hast du das Spiel gesehen, wie hat es dir gefallen?
Ich habe das Spiel gesehen, ich fand es gut. Zwei Sätze, Dortmund hat sich tapferer geschlagen, als ich dachte. Bayern hat sich aber trotz der Tatsache, dass viele ihrer Leistungsträger eine lange WM hatten, sehr gut geschlagen. Und Harry Kane ist wirklich ein phänomenaler Spieler. Ah genau, und zwar, ich hatte kurz Angst, dass Pavlovic an seine Leistungen von der Weltmeisterschaft anknüpft, wo er wirklich sehr unter seinen Erwartungen gespielt hat, hat aber in meinen Augen ein sehr solides Spiel gezeigt und das war mir wichtig.
Vielleicht hat er eine Art Schaffenspause gebraucht, um wieder zurückzufinden zu seiner eigentlichen Leistung. Weißt du irgendwas, können wir natürlich nicht ganz ignorieren an der Stelle, wenn wir über die Bayern sprechen, weißt du irgendwelche genaueren Insights über Jamal Musiala, beziehungsweise wenn du auch nur das weißt, was wir wissen, wie schätzt du das Ganze ein?
Sehr schade. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit auf irgendwelchen Bayern-Foren geschaut. Ich bin Teil von Bayern aktuell auf LinkedIn, Bayern aktuell auf Instagram und auf WhatsApp. Und da werden immer so Sachen reingeschickt wie Spieler so und so ist heute im Hotel gesichtet worden. Ich dachte, es gibt irgendwas dazu. Nee, aber das haben wir, wie ihr wahrscheinlich vermutet oder gelesen habt, nichts Genaueres. Er hat ja heute das Okay bekommen von der ärztlichen Abteilung des FC Bayerns, dass er normal trainieren darf, dass er sich halt schonen muss. Aber zweimal hintereinander ist schon sehr erschreckend. Dass aber er über diese Kondition bewusst war, ist schon mal ein guter Zeichen. Also es ist jetzt keine überraschende Sache, die sich in den letzten 3-4 Tagen entwickelt hat. Schon, es war ja etwas, mit dem er schon länger gelebt hat. Ich hoffe, dass man das schnell unter Kontrolle bekommt. Aber an erster Stelle ist natürlich seine Gesundheit. Deswegen, wenn er jetzt ein bisschen länger ausfällt, haben wir einen Nene Brown, der das nicht ganz verkehrt gemacht hat.
Wie ist da so deine Einschätzung? Weil man könnte natürlich schon auch sagen, wenn es natürlich so schnell aufeinander folgt, also quasi innerhalb von einer Woche bei einem Spiel, hat da nicht der Verein auch eine gewisse Verantwortung für die Gesundheit des Spielers zu sagen, okay, vielleicht nehmen wir dich jetzt mal erstmal von der Weile raus und untersuchen dich ein bisschen genauer, weil das ist ja schon erschreckende Bilder auf jeden Fall.
Ja, also ich weiß nicht, wann die Erkenntnis kam, da dass es eben was Neurologisches ist, weil die ersten Gedanken waren ja beim ersten Zusammenbruch, dass es eben mit der Hitze zu tun hat. Es waren 33 Grad, Hochsommer in Deutschland und da haben mir viele gesagt, es hat was damit zu tun und deswegen gehe ich da auch davon aus, dass vielleicht gesagt wurde, okay, dieser neurologische Aussetzer, dieser Schwindel, der hat was damit zu tun, dass halt diese erhöhten Temperaturen waren und die führen dann dazu, es sind prädestiniert dafür, dass sowas vorkommt, aber jetzt, dass man ihn länger ruht, ist auf jeden Fall auch im Interesse des Vereins, also nicht nur um den Spieler zu schützen, sondern auch um den Verein zu schützen. Also es ist ja in deinem Interesse, dass einer deiner Starspieler geschont über die Saison kommt. Und wir haben ja Gott sei Dank das Spielermaterial, um ihn zu ersetzen.
Das ist schon verrückt, ja, dass ich wollte nur sagen, dass diese Jamal Musiala seit dieser Verletzung in dieser, ja, man kann schon fast sagen, tragischen Club-WM letztes Jahr einfach vom Pech verfolgt ist und gar nicht mehr, einfach vom Körper her gar nicht mehr an seiner früheren Leistung gerade anknüpfen kann. Und das ist wirklich nur, man kann ihm nur die Daumen drücken, dass es wieder besser wird und dass alles im Lot bleibt, muss man ehrlicherweise sagen. Das tut einem im Herzen weh, weil es so ein großartiger Spieler ist. Das ist schon schade.
Ja. Ich glaube, mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen. Als beste Genesungswünsche natürlich von unserer Seite. Hoffen wir natürlich, dass er da wieder auf die Beine kommt. Brian hat es vorher schon ein bisschen angesprochen. Beim SC hat der eine oder andere Transfer schon schnell eingeschlagen. Bei Schalke hat mit Robin Gosens auch der prestigeträchtigste Transfer dieser Transferperiode für Schalke auch relativ gut eingeschlagen. Müssen wir mal ein bisschen gucken, so auf den Transfersommer. Es war ja dann doch schon relativ viel los, was da so abging. Mit Blick auf die Bayern würde ich direkt mal sagen, das ist so ein bisschen mein Highlight eigentlich in der Bundesliga, weil ich da finde, dass sie eigentlich mit Saliba und mit Brown richtig geile Transfers gemacht haben, oder?
Nicht nur das. Ich finde, die Bayern haben auch ziemlich viel Last von sich geschüttelt. Palinha zum Beispiel, das ist etwas, was mich freut, weil es sind Spieler, die viel kosten und wenig bringen, aber Nene Brown war nach der WM auf jeden Fall ein extrem guter Fang und es war gar nicht so im Gespräch, also es war jetzt ein bisschen eine Überraschung, weil ich hatte davor nicht gelesen, Bayern an Brown interessiert und es war jetzt nicht wochenlang in den Medien, das war eine gute Überraschung und Saibari, wir haben gute Erfahrungen mit ausländischen Stürmern, Giovanni Elba, Pizarro, Lewandowski, und ich hoffe, dass er an dieser Historie anknüpfen kann.
Aber gehst du damit? Ist das so die besten Transfers der Bundesliga, oder würdest du sagen, da gab es noch den einen oder anderen spektakuläreren?
In die Bundesliga rein.
Ich sage Amiri. Amiri zu Leipzig wäre phänomenal gewesen für Leipzig, aber ist ja nicht, hat nicht geklappt. El Maler Dortmund hat auch nicht geklappt. Wenn wir uns die Qualität anschauen und ich gehe jetzt alle durch, ja, dann ist wahrscheinlich Lerma, der ecuadorianische Stürmer, der zu Dortmund gewechselt ist, in 2-3 Jahren vielleicht auf dem Niveau, aber sonst die Bayern. Meiner Meinung nach auf jeden Fall die Bayern, die sich da personell punktuell sehr stark verbessert haben.
Ich muss sagen, ich finde den Caretzas-Transfer von Dortmund auch vielversprechend. Das sind auch 30 Millionen gewesen, die investiert wurden für einen Spieler, der auch noch sehr jung und vielversprechend sein kann und sein wird, hoffentlich, aus Dortmunder Sicht. Und ich finde, es ist ein Transferfenster in die Bundesliga rein, wo jetzt nicht, sag ich mal, die ganz großen Namen sind. Und wenn man ganz ehrlich ist, kommt man auch schnell schon zu Niklas Füllkrug. Und das heißt eigentlich, also sagt eigentlich schon einiges aus über dieses Transferfenster. Möchte eine Frage stellen an euch. Und zwar war ich vorhin noch auf Transfermarkt unterwegs. Welcher Transfer, wo die Bundesliga, also auf welchem, also in der Top 20, welcher Transfer Bundesliga involviert ist es, der in der Top 20 gelandet ist vom Transfererlös?
In Was? Die Bundesliga hinein oder weg nee, von der Bundesliga?
Wo die Bundesliga einfach involviert war, Bundesliga-Verein.
Da gibt's zwei, kann ich dir sagen. Es ist nämlich einerseits auch von RB Leipzig, Diomande, der ist der, glaube ich, dritt oder viert. Höchstpreisigste, und ich glaube auf Platz 16 oder 17 ist eben dein Abgang, dem du schon nachgetrauert hast.
Richtig, es ist wirklich verrückt. Ausgenommen Diomande, der für 108 Millionen nach Madrid geht, ist es tatsächlich auf Platz 17 Joan Manzambi mit 70 oder 60 Millionen, je nach Boni-Paket, der tatsächlich in die Premier League wechselt. Das ist irgendwie schon ein bisschen surreal, dass Freiburg da auf dem zweiten Platz ist und weltweit Top 20 ist. Und das ist schon, ja, da muss ich kurz vorhin schmunzeln. Und ich glaube, das wird auch das letzte Mal, dass wir heute über ihn reden. Aber das ist schon nochmal eine sehr besondere Sache. Hinsichtlich der Transfers muss ich auch sagen, ich finde, wenn man sich auch da nochmal die Top anschaut, da sind teilweise Namen dabei, die man jetzt nicht auf dem Schirm hat, dass die 100 Millionen wert sind. Also Morgan Rogers zum Beispiel, der jetzt Chelsea geht, oder einen Elliot Anderson. Das sind alles Leute, sage ich mal, die sicherlich gute Fußballer sind und auch gute Saisons gespielt haben, aber wo man nicht denkt, ja, das sind jetzt die Top-Transfers für diese Saison.
Das ist der Premier League-Tax, ganz einfach.
Absolut, das ist auch nochmal, das zeigt sich so krass, dass halt diese Assets, die da einfach in die da reinvestiert wird von den Clubs wie Chelsea, dass die halt wirklich mittlerweile eben an so einem Niveau angekommen sind, wo du halt für einen durchschnittlichen Spieler, der eine gute oder durchschnittliche Saison hast, einfach schon an die 100 Millionen zahlst. Das ist einfach komplett absurd, und ich finde, das ist halt, das bewegt sich mittlerweile in Sphären. Das ist einfach völlig, eben, da sind wir bei der Bundesliga bei Niklas Füllkrug als Top-Transfer. Vielleicht auch wegen Rang und Namen, aber es ist trotzdem absurd.
Ja, aber ganz kurz, ich wollte sagen, das haben wir im letzten Sommertransferfenster ein bisschen erlebt mit Woltemade, wo die Bayern ja ein, seien wir ehrlich, faires Angebot gemacht haben für einen Spieler, der anderthalb gute Saisons gehabt hatte. Und dann kam halt Newcastle um die Ecke und bis auf 4, 5 geile Tore, eine einigermaßen okay Doku mit Tommy Schmidt, hat er jetzt nicht viel gerissen. Wie du sagst, es war ein durchschnittlicher Spieler für extrem viel Geld. Und ich würde nur ganz kurz an einer Stelle meine Antwort zu dem qualitativ hochwertigsten Transfer ergänzen wollen. Nämlich, den hatte ich vergessen, weil es ein Transfer ist, eine Rückkehr, ein Nkunku zu Leipzig. Leipzig hatte ja auch Timo Werner zurückgeholt, als der bei Chelsea geschwächelt hat, und es hat überhaupt nicht geklappt. Aber ich glaube, ein Nkunku, der war ja wirklich vom Pech verfolgt, weil das ist ein phänomenaler Spieler. Wenn der wieder an seine Leipziger Zeiten anknüpfen kann, dann ist es kein Diomande-Ersatz, aber es ist auf jeden Fall ein Spieler, den vielleicht nicht so arg vermissen lassen wird.
Ja, es ist ein bisschen das Jahr der Rückkehrer, ne? Also Fülle zurück zu Werder, Nkunku zurück zu RB, Woltemade, gibt's Gerüchte, ob er zurückkehrt in die Bundesliga, da ist wohl auch RB ziemlich stark interessiert. Kann man schon so ein bisschen die provokative Frage in den Raum stellen, was sagt das eigentlich über die Bundesliga aus, dass Spieler, die bei uns absolute Topspieler sind, über ein Jahr oder vielleicht auch 2 Jahre hinweg ins Ausland gehen und relativ schnell merken, oh Backe, irgendwie läuft's im Ausland gar nicht so gut, ich muss wieder zurück in die Bundesliga, ne?
Causa wird's. Wir reden später ja noch über Thesen der Saison, aber Causa wird's. Das war eine okay erste Saison. Natürlich, es ist nicht seine Schuld, dass es so teuer war. Aber ich gehe da ein bisschen mit dir mit. Also wir haben ja schon Beispiele von Spielern, die brutal einschlagen. Özil bei Real Madrid war ja phänomenal. Toni Kroos bei Real Madrid, müssen wir gar nicht sprechen. Die Spieler vor unserer Zeit waren ja auch ganz okay. Mhm. Sonny Lothar Matthäus, Klinsmann und bla bla. Aber Ich finde, es ist sehr oft die Art und Weise, wie die Bundesliga gespielt wird. Die Premier League ist viel körperlicher und viel schneller, habe ich das Gefühl. Also die Bundesliga ist taktischer. Wenn ich mir so ein Premier League-Spiel anschaue, ist es attraktiver für mich als neutralen Fußballzuschauer, weil es ist schnell. Es ist Kick and Rush, Punkt. Also ich erkenne bis auf das Man City von Pep wenig Mannschaften mit System. Ganz ehrlich, Klopp war erfolgreich, aber das war ja auch Power of Friendship, was sie da gemacht haben.
Na und ja, die Bundesliga ist wirklich diese ewige Power of Friendship Take von Hannes immer, das ist Wahnsinn, wirklich.
Den ja, aber packt ganz kurz, in jeder Folge aber aus. Schaut euch erfolgreiche englische Teams an, die werden meistens erfolgreich oder sind erfolgreich, bis auf Man City, weil sie gute Spieler haben, nicht weil sie ein gutes System haben. Und ich finde, in der Bundesliga ist der Fußball, der gespielt wird, durchdachter und technischer.
Das mag alles sein. Ich finde den Take, würde ich gerne noch kurz einfach anfügen, weil es einfach auch zu den letzten Folgen von der WM passt. Es ist ja auch nicht, also gerade wenn man sich diese sehr, sehr, sehr erfolgreiche Zeit zwischen Sommermärchen und WM 2014 bis EM 2016 anschaut, da war ja auch die Bundesliga einfach noch ein attraktiveres Produkt mit unterschiedlicheren Meistern. Du hattest eben Pep Guardiola, der zu Bayern gewechselt ist als Trainer, zwischen 14 und 16 Jürgen Klopp in der Liga. Also es war ja auch einfach alles so ein bisschen auf einem gleicheren Niveau und das hat sich halt einfach seit 2016 eben auch in Richtung Bayern verschoben. Und das, meiner Meinung nach, spiegelt sich das auch wieder in der Nationalmannschaft, die ja auch irgendwo ein Spiegelbild der Bundesliga ist. Und ich finde, das zeigt sich eigentlich da meiner Meinung nach auch ganz gut. Und sicherlich auch ein Punkt, den man in Betracht ziehen muss, dass halt einfach die Wettbewerbsstärke der Bundesliga einfach nachgelassen hat in den letzten Jahren. Zugunsten der Bayern, nicht unbedingt, was das Produkt angeht, hinsichtlich der Fans, hinsichtlich der Stimmung, auch der Zuschauerzahlen, die sind sicherlich auch gestiegen, glaube ich, aber nicht, was die fußballerische Qualität angeht, weil es einfach diesen Serienmeister FC Bayern München gibt und das ist einfach schade, vielleicht mit FC Schalke jetzt mal endlich mal ein Meisterkandidat, der das aufbrechen kann, weil das ist ja sowieso jemand, die häufig Meister werden, aber sonst sehe ich da schwarz.
Mein lieber Brian, ich stimme dir bei allem zu, nur hör bitte auf, die Bundesliga als Produkt zu bezeichnen. Zwei Fragen, die ich nämlich noch an euch beide gehabt hätte, wären an dieser Stelle der Fall Adeyemi. Habt ihr das kommen sehen mit Barcelona?
Absolut nicht.
Nee, aber also ganz ehrlich, wenn wir uns was hat er mal gesagt? Seine Frau will in eine große europäische Stadt, in eine Vibrate City. Ja, das wäre vielleicht irgendwann mal wäre man drauf gekommen, aber nee. Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen.
Absolut nicht gesehen, aber ich muss sagen, ich fühl's komplett und ich muss auch sagen, ist ein Spieler, der auf jeden Fall sehr viel Spaß macht und dem ich auch sehr sehr viel gönne. Und ich glaube eben, ich hoffe nicht, dass es der Kevin Prince Boateng transfermäßig Richtung Barcelona ist oder der Arda Turan, sondern dass er auch da gewissermaßen seine Qualitäten zeigen kann. Und ich glaube auch, dass von seiner Spielweise her es gar nicht mal so schlecht ist, in Spanien zu sein, weil er mit seiner Technik, die vielleicht jetzt nicht perfekt ist, aber gerade mit seiner Schnelligkeit und dann seiner Schnelligkeit am Ball vielleicht da die ein oder andere Chance hat, sich das Ausrufezeichen dahin zu hinterlassen. Und wenn er es auch hinkriegt, mehr Konstanz in seine Leistung zu bringen, dann wird das, glaube ich, ein richtig geiler Transfer.
Ja, also ein erstes Ausrufezeichen konnte er ja schon setzen. Er hat ja schon sein Debüt-Tor erzielt. Also dementsprechend, vielleicht ist es genau das Puzzleteil, das noch gefehlt hat für den FC Barcelona.
Ganz kurz, sorry an der Stelle, dass ich da reingrätsche, aber wie random ist eigentlich die spanische Liga, dass die den ersten Spieltag haben und Real Madrid spielt ein Freundschaftsspiel gegen Schalke?
Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die haben das auch.
Aber findet ihr das nicht random?
Ist es so zerstückelt mittlerweile?
Ja, aber ich finde es random. Also stell dir vor, dass die Bundesliga anfängt und Bayern spielt ein Freundschaftsspiel gegen Arizona Phoenix.
Ja, aber die La Liga hat ja auch ihren Supercup in Saudi-Arabien veranstaltet. Also die sind ja für alles zu haben und deswegen wundert mich da gar nichts mehr, muss ich ehrlicherweise sagen.
Da, ich finde es ein bisschen pervers. Aber Barcelona werden wir auch noch viel zu sprechen bekommen. Weil du hast ja noch eine Frage dabei, weil Barcelona meiner Meinung nach einer der erfolgreichsten Transfers-Windows ihrer Geschichte.
Ja, bevor wir darüber sprechen, abschließende Frage meinerseits. Ein Name, den man vielleicht schon in Vergessenheit geraten hat, beziehungsweise vielleicht fällt er ja auch unter die Kategorie Altlasten, die der FC Bayern losgeworden ist. Was ist eigentlich mit Leon Goretzka?
Steht vor der Unterschrift bei Aston Villa, oder? So wie ich das verstanden habe, wird er da direkt Konkurrenz zu Mansambi machen. Und ich glaube, die Villains kann es auch gebrauchen, haben auch auf jeden Fall keinen guten Saisonstart gehabt mit einem 4-0 gegen Bournemouth, glaube ich, nee, gegen Brighton. Aber ich sehe den Mann auch wirklich, ehrlicherweise, wirklich krass in England, oder?
Echt? Vor 5 Jahren, ja. vor 5 Jahren, da gab es noch mehr Box-to-Box-Spieler. Und das war ja auch das Problem von Goretzka beim FC Bayern, dass seine Position, dieses Box-to-Box, einfach ausgelaufen ist. Das kam ja mal Tuchel mit seiner beschissenen Holding Six, wo wir Palinia geholt haben für 80 Millionen gefühlt. Ich sag, das nimmt kein gutes Ende. Ich sag, der Fußball ist zu schnell in England für ihn. Goretzka ist kein Spieler mit einem schnellen Spielaufbau. Er ist kopfballstark, das würde ihm ein bisschen helfen. Aber an sich sage ich, würde das Spiel komplett an ihm vorbeigehen.
Ich habe den voll bei in Italien gesehen. Ja. Bei der Fiorentina, bei Neapel, bei Milan. Bei so einem Club hätte ich den gesehen.
Aber ich glaube, Goretzka ist so jemand, der will es nochmal wissen. Das ist ja ein Spieler, der auch in den letzten Jahren sich immer als zu schlecht betrachtet hat, oder? Also er hat gedacht, er wurde zu schlecht betrachtet. Er saß häufig auf der Bank, Nationalmannschaft wurde nicht nominiert, tralala. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Mann noch einmal es wissen will, grandios scheitert und dann eben seinen Fußballerlebensabend entweder in Saudi-Arabien oder in Italien verbringt.
Das würde ihm gut zu Gesicht stehen, Saudi-Arabien.
Habt ihr das mitbekommen mit diesem, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, Tierners, glaube ich, von Manchester City? Fuck my life, sorry. Der wurde letzte Saison als einer der größten Mittelfeldhelden des 21. Jahrhunderts geahnt und spielt jetzt in Katar. So kann es auch enden.
Ist ja auch nichts Neues, ne?
Wollte ich gerade sagen, danke Brian, dass du es übernommen hast. Es ist wirklich nichts Neues mehr. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, damit können wir eigentlich fast unseren Transfer-Talk abschließen. Vielleicht mit der abschließenden Frage an euch beiden. Das Transferfenster hat ja noch ein paar Tage offen. Wo sehen wir noch einen Hammer? Gibt's noch irgendwo, sagt ihr irgendwo, gibt's noch eine überraschende Verpflichtung, überraschenden Transfer?
Naja, da muss ich jetzt natürlich direkt mit Noah Atubolu zur Eintracht starten. Das wäre natürlich schon ein Hammer-Transfer. Ich meine, Atubolu, der, sag ich mal, eigentlich gestartet ist, dass er zu einem großen Top-Club will, dann zu einer Mannschaft, die jetzt nicht mehr europäisch spielt, finde ich dann schon auch interessant. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, diesen Mann sehe ich wirklich krass bei der Eintracht. Die haben ein Torwartproblem, der hat auch eine gewisse Aura. Ich kann mir den wirklich vorstellen im Trikot der Adler. Deswegen hoffe ich auch irgendwie ein bisschen für ihn, dass er die Spielzeit bekommt und dann zu Frankfurt wechseln kann.
Du, Hannes?
Ich überlege gerade, was denn noch sein könnte, weil es gab viele geile Gerüchte, wie nie zu Arsenal. War mein Liebling, glaube ich, aber etwas, was noch uns alle erschüttert. Ah, sehr schwer. Aber ich glaube, Real Madrid haut noch einen raus. Die haben extrem viel Geld ausgegeben, aber ich sag, die brauchen noch einen Stabilisator. Und mich würde es nicht wundern, wenn sie nochmal bei, wen haben sie letztes Mal aus der Premier League angeklopft? Das ging relativ lang. Ein Ersatz für Trent, weil Trent Alexander-Arnold haben wir fast schon alle vergessen, dass er bei Real Madrid spielt. Ich sag, die holen Walker. Der ist nicht mehr in der Premier League, aber ich sag, die holen Walker, weil es ein Routinier in der Rechtsaußenposition ist. So.
Schön. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich glaube, bei den Schalkern ist alles durch. Ich hätte mir sehr den Lindström-Transfer gewünscht, aber das ist ja, da wurde ja ein bisschen mit Dreck sich gegenseitig beworfen. Leider werden wir ihn nicht mehr sehen, aber ich glaube eigentlich, wollte Made tatsächlich noch einen Abgang von Newcastle vorstellen, wo es tatsächlich hingeht. Ja. Das müssen wir am Ende des Tages abwarten. Ich könnte mir da aber auch sehr gut die Bundesliga wieder vorstellen. Ich hoffe für ihn, dass es nicht RB wird. Ich hoffe, dass er irgendeine sympathischere Station findet. Weil bisher fand ich den Kerl eigentlich ganz nett. So, ihr Lieben, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, unsere allseits beliebte Rubrik, das Dreierkette VBH Quiz, darf auch in Staffel 5 nicht fehlen. Und dementsprechend sage ich dir, mein lieber Brian, als Orchester, als Konzertmeister, hau raus das Ding. Und damit herzlich willkommen beim Dreierkette VBH Quiz, unserer allseits beliebten Rubrik. Und diese Woche haben wir da ein besonderes Schmankerl für euch mit dabei, denn wir starten in Staffel 5 mit einer neuen Rubrik, die tatsächlich an dieser Stelle Props an Hannes aus deiner Feder stammt. Und ich bin schon ganz aufgeregt, ich bin schon ganz gespannt, denn wir haben eine neue Rubrik in unserem Quiz, die wir regelmäßig alle 4 Wochen mit einfließen lassen wollen. Und zwar nennt sich das Ganze VBH versus Friends. Wir stellen nicht mehr Fragen uns drei gegenseitig, sondern wir holen treue Hörerinnen und Hörer hier mit rein in unseren kleinen Podcast, in unseren Call. Und ihr dürft euch da draußen mit uns battlen. Ihr dürft zeigen, dass ihr tatsächlich am Ende des Tages eigentlich viel mehr wisst als wir. Heute ist die Premiere dieser neuen Rubrik und heute ist die erste Ausgabe von VBH vs. Friends. Und jetzt darf der Staffelstab an Hannes übergeben werden, denn der hat heute den ersten Gast mitgebracht.
Ja, merci. Freut mich, wie gesagt, dass ich die Ehre haben darf, das erste Quiz der 5. Staffel und das erste Quiz in diesem Format vorzustellen. Es gibt ja viele Leute, die uns seit Sekunde 1 zuhören Und einer davon ist der Gast, der heute da ist. Der wird sich gleich selber vorstellen. Aber ich habe mir ein paar Nachrichten rausgepickt, die er uns im Laufe der letzten 4 Jahre zugeschickt hat, beziehungsweise mir zugeschickt hat. Junge, was labert ihr eigentlich? Was soll das, was sind das für Kommentare? Hä? Das kann man doch schon wissen. Bro, ihr schaut das falsche Spiel. Weißt, so Sachen haben mich in den letzten Jahren erreicht von ihm. Deswegen dachte ich mir, ich lade ihn jetzt mal ein, dass er sein Wissen hier vor laufender Kamera vor Beweis stellt. Wir haben zusammen in Konstanz gewohnt. Wir kennen uns jetzt auch schon knapp 8 Jahre. So einen Dreh, so wie wir drei uns kennen. Philippe, mein Lieber, stell dich kurz vor. Es freut mich extrem, dass du Zeit hattest. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Und wie gesagt, wir testen gleich dein Wissen.
Ich bin gespannt. Also ja, danke erstmal für die Einladung. Freut mich, hier sein zu dürfen. Ja, ich bin Philippe, ich kenne Hannes und euch aus Konstanz noch. Und ja.
Wie man hört, bist du großer VBH-Kritiker allen voran.
Ich bin
zu deiner Verteidigung, zu deiner Verteidigung muss man sagen, Brian und ich erhalten mindestens 1000 ähnlicher Nachrichten jede Woche. Also dementsprechend, das war ja auch ein bisschen der Gedanke hinter dieser Rubrik, dass wir euch mal ein bisschen hier mit ins Boot holen. Und das ist eigentlich wie der Stuhl bei Wer wird Millionär. Wenn man zu Hause vor dem Fernseher sitzt, dann wirkt das alles immer so leicht. Aber wenn ihr dann mal hier seid, ich sag es euch, das ist ein anderer Wind, der hier weht. Deshalb bin ich ganz gespannt. Hannes, deine Rubrik dementsprechend, du darfst das Ganze anmoderieren. Und ich bin ganz gespannt, wie sich Philippe heute schlagen wird. Beziehungsweise wie wir uns auch schlagen werden, weil er hat ja auch Fragen für uns mitgebracht.
Genau, nur ganz kurz zur Rubrik VBH vs. Friends. Philippe und ich haben vor der Aufnahme ein Thema ausgemacht, zu dem wir uns gegenseitig Fragen stellen. Und wir haben vor der Aufnahme jetzt abgemacht, dass ich eine Frage stelle im Namen von uns drei. Philippe muss die versuchen zu beantworten und Philippe stellt uns dann drei eine Frage. Und am Ende, winner takes it all, würde ich einfach sagen. Philippe, du bist der Gast, möchtest du anfangen?
Gerne, gerne. Also ihr kennt mich ja auch als Mainz 05-Fan, deswegen geht meine erste Frage auch in diese Richtung bezüglich den Bruchweg Boys. Also, Frage aus der Mainzer Erfolgsmannschaft der Bruchweg Boys Ära. Wer davon hat keinen deutschen Pass? A. War das Adam Schorloy, Louis Holtby, Sammy Alagui oder Julian Baumgartlinger?
Also ich würde da mal kurz anfangen und im Namen von uns dreien sagen, es war Adam Schorloy, weil der hat eine ungarische Staatsbürgerschaft, soweit ich weiß. Und tatsächlich, Sammy Alagui hat sogar, glaube ich, in den U-Mannschaften von Deutschland gespielt.
Also Brian, ich schließe mich dir da erstmal an. Könnte das eine Fangfrage sein? Causa doppelte Staatsbürgerschaft, haben wir ja auch so einen hier mit in der Runde sitzen. Brian, Hannes, was sagst du?
Nee? Ich überlege gerade, aber Louis Holtby ist auf jeden Fall Deutscher, auch wenn es so britisch klingt. Deswegen, ich gehe mit Brian mit.
Also wir loggen Adam Schorloy ein.
Ja, korrekt. Das war die Aufwärmfrage. Genau, also Julian Baumgartlinger wäre mein Trick gewesen, Österreicher, aber er kam auch erst ein Jahr später, also ist nicht Teil der Generation Bruchweg Boys.
Ja, Noah ist ein kleiner Bruchweg Boys Experte, deswegen hatten wir Glück.
hast du mich direkt in den Bann gezogen.
Meine erste Frage ist gar nicht so einfach und das war eine Frage, die ich extrem lang nachrecherchieren musste, aber ich will von dir wissen, Philippe, wer der erste nicht-deutsche Meisterkapitän war. Also, wer war der erste nicht-deutsche Kapitän einer Mannschaft, die die Meisterschaft geholt hat? War das Marc van Bommel? War das Josué? Damals mit dem VfL Wolfsburg? War das Fernando Meira? Oder war das Ruud Krol?
Ja, das sind so Namen, die sind auch nicht aus dem 21. Jahrhundert, schätze ich. Zumindest der letzte. Mhm. Marc van Bommel würde ich kategorisch erstmal ausschließen. Welchen Namen hattest du noch genannt zu Beginn?
Josué? Und Fernando Meira.
Ja, ich gehe fürs letzte Meira irgendwie.
Fernando Meira, tatsächlich war das der Meisterkapitän von VfB Stuttgart.
Ja. Strong. Richtige Antwort.
Richtige Antwort, krass.
1-1, oder?
1-1.
Ja. Damit 1-1. Stark ausgeglichen, Philippe. Nächste Frage an uns.
Welcher in Deutschland geborene Spieler stand 2014 bei der WM in Brasilien im Kader von Jürgen Klinsmann? Und krönte seine Vereinskarriere 8 Jahre später mit dem Gewinn der UEFA Euroleague. A. Jermaine Jones, B. Fabian Johnson, C. Timothy Chandler oder D. John Anthony Brooks.
Ja, dann Timothy Chandler mit Eintracht Frankfurt, oder?
Also Timothy Chandler loggen wir ein, würde ich sagen, oder?
Ja, jetzt Antwort, finale Antwort, Chandler.
Gut. Ja, ihr macht's nicht schlecht, schon wieder richtig.
2-1 steht jetzt.
Julian noch gebracht.
Okay, komm, dann stelle ich dir jetzt mal etwas eine einfachere Frage, weil ich habe mir echt ein paar schwere überlegt, merke ich jetzt gerade. Aus welchem Land stammen die meisten ausländischen Spieler in der kommenden Bundesliga-Saison? Aus Österreich?
Boah, das habe ich mir sogar im Vorfeld angeschaut. Ich glaube, das muss Frankreich sein mit 11%. Das war bei Transfermarkt ganz oben. Da habe ich mir auch überlegt zu stellen, die Frage, aber es war mir zu einfach.
Ja, okay, tatsächlich musste ich das gar nicht jetzt vorlesen. Es war Frankreich, ja, mit 11%. Aber hätte ich nicht gewusst, ich hätte safe auf Österreich getippt oder auf die Schweiz.
Ja, hätte ich auch nicht gewusst, aber im Rahmen der Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir das natürlich angeschaut.
Das ist Wahnsinn. Der Mann ist das erste Mal für eine Rubrik hier zu Gast und bereitet sich besser vor als wir jede Woche.
Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie das durchschnittliche Vorbereitungsniveau, was wir eigentlich für eine ganze Saison haben.
Komm, Philippe, hau Frage Nummer 3 raus.
Welche beiden Spieler halten den Rekord als jüngster und ältester ausländischer Torschütze in der Bundesliga-Geschichte? Sind das Nuri Sahin und Claudio Pizarro, Christian Pulisic und Robert Lewandowski, Ibrahim Maser und Giovanni Elba oder Mathis Tell und Makoto Hasebe?
Ich sag A.
Ich sag auch A, Sahin und Pizarro, ja.
Genau, ich bin auch bei A, weil Pizarro war auf jeden Fall der Älteste. Bei Sahin war ich mir jetzt auch nicht sicher, aber das müsste A sein, ja.
Doch, Sahin ist ganz sicher der Jüngste.
Ja, 3 von 3, Männer, das macht's nicht schlecht, unglaublich.
Ja, wir sind noch Experten, weißt du, wir machen das schon 4 Jahre lang. Also,
Hannes, nächste Runde.
3-2. Ja, die ist ein bisschen schwer, das tut mir auch an der Stelle leid, Bro. Was ist Kevin Keegan bisher als einzigem nicht-deutschen Spieler?
Ja, dieselbe Frage muss nicht mal zu Ende. Dieselbe Frage habe ich sogar auch, glaube ich.
Wirklich?
Nee, die habe ich nicht, aber ich hatte es in der engeren Auswahl. Er ist der erste oder der letzte nicht-deutsche Ballon d'Or-Gewinner, der auch gleichzeitig in der Bundesliga gespielt hatte.
Absolut richtig, ja. Kevin Keegan, 2-mal beim HSV, englischer, britischer Nationalspieler, hat Ballon d'Or gewonnen.
Sag mal, ihr wisst schon, dass das witzlos ist, wenn ihr die Fragen zusammen erstellt, gell?
Ja, aber krass, dass du auch darauf gekommen bist. Meine Antwortmöglichkeiten wäre gewesen, 5 Tore in einem Spiel, Jahresgehalt von 1 Million geknackt, festgenommen wegen Drogenhandel und halt Ballon d'Or. Mhm. Komm, machen wir eine letzte entscheidende Frage. Wie viele Fragen hast du dabei? 5 haben wir gesagt, gell?
Genau, ich habe jetzt 3 vorgelesen.
Okay. Ja, dann mach doch ruhig weiter.
Hau raus.
Genau, 11. Ausländer. Am 6. April 2001 schrieb ein Verein Bundesliga-Geschichte, weil er als erste Mannschaft überhaupt mit 11 ausländischen Spielern in der Startelf auflief. Welcher Club war das? Der erste FC Energie Cottbus, FC Schalke 04, St. Pauli oder der Hamburger SV?
Wann war das?
2001, am 6. April.
Das könnte auch so eine Cottbus-Geschichte sein. Die hatten auch immer wirklich sehr viele ausländische Starspieler.
Aber oder Pauli, weil die Deutschland hassen.
Boah, ich glaube, ich würde tatsächlich mit, also einfach aus Tradition FC Energie Cottbus nehmen. Aber was
ich hier schließe mich an.
Nee, ich hab, Pauli können wir ausschließen, weil ich habe letztes Jahr eine Tour durchs Pauli-Stadion gemacht, durchs Müllner Tor. Und damit gab's haben die das nicht erwähnt? Ich glaube, das hätten sie erwähnt, weil sie haben uns jeden Pups erklärt. Aber ich sage, es ist Hamburg.
Aber wir sind ja zu dritt, also wir müssen ja zu dritt abschließen.
Wir sind im Team, Hannes, genau. Wir okay, ja. müssen eine Antwort geben.
Ja, dann der Cottbus. Ist ja auch cool.
Nein, also 2-1, Cottbus ist unsere Antwort.
Kommt die Krise. Ja, wieder richtig, Männers.
Hey, geil.
Brian Stark.
Crazy, ja.
Aber war das wirklich
die Frage,
die erste Mannschaft?
Der komplette Kader zu diesem Spiel hatte keinen einzigen deutschen Spieler.
Krass.
Das ist krass. Das ist crazy. Okay, Philippe, wie viele kolumbianische Spieler spielen diese Saison in der Bundesliga?
Crazy.
3, 8, 1 oder 5?
Tatsächlich gehe ich mit 1. Ich gehe mit 1.
Ja, absolut richtig. Luis Diaz ist der einzige Kolumbianer in der Bundesliga. Finde ich krass.
Das ist krass. Jetzt kommen wir in die entscheidende Runde.
Also steht 4-4, entscheidende Runde. Meine letzte Frage ist ein bisschen schwer, aber komm, Philippe, zeig mal.
Okay. Welcher langjährige Bundesliga-Profi besaß lange Zeit nur die türkische Staatsbürgerschaft und wurde erst nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft 2011 feierlich im Dortmunder Rathaus eingebürgert? war das Yunus Mali, Nuri Sahin, İlkay Gündoğan oder Hamid Altıntop?
Ich würde tatsächlich, mein Guess wäre Nuri Sahin, aber ich vertraue mal auf eure Ratekünste.
Ja, Sahin ist ja hier geboren. Das heißt natürlich nicht, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt, weil in Deutschland das nicht gilt, diese Regel. Aber ich sage, Sahin war schon länger Deutscher.
War Gündoğan kein Meister 2011?
Nee, der ist doch erst danach gekommen. Der ist in der Saison 2000... Wobei, vielleicht ist der auch schon... Aber ich meine nicht, dass er Elfter...
Der ist in der Saison gekommen, wo die Champions League gespielt haben gegen Bayern. Das war seine erste Saison.
War das schon...
2013.
Er hat keinen Meistertitel geholt.
Dann gehen wir doch mit Nuri Sahin rein in der letzten
Saison. Dann nehmen wir Sahin, ja.
Ich hätte den Zusatz Dortmunder Rathaus nicht nutzen sollen. Es war tatsächlich Nuri Sahin. So, jetzt noch eine Zusatzfrage. Wer wurde parallel auch noch eingebürgert? Welcher Spieler? Auch aus der damaligen Dortmunder Meisterkader.
Ich sag Felipe Santana.
Vielleicht auch Subotic.
Oh, auch guter Guess.
Kommen wir neben Felipe Santana.
Weder noch. Aber es ist ja eine Zusatzfrage. Also, es war Mohamed Zidane.
Krass. Der ist Meister. Wusste gar nicht, dass der Meister ist. Ja, okay, aber als Mainzer-Fan hätte ich mir denken können, dass du vielleicht jemanden mit Mainzer Vergangenheit nimmst.
Hannes, ich hoffe, deine letzte Frage hat es in sich, damit wir das erste Quiz gewinnen können.
Wahrscheinlich hat es auch recherchiert, der Beppo, aber seit wann dürfen Spieler ohne deutschen Pass in der Bundesliga spielen? Seit Anfang an? Seit der Wiedervereinigung? Seit der Jahrtausendwende? Oder nach dem ersten Sieg eines deutschen Teams in der Champions League 1993?
Also nach der Jahrtausendwende kann man ausschließen. Wiedervereinigung würde ich auch ausschließen. Dann bleiben ja nur übrig das erste Champions League Spiel.
1993?
Redest du da auch 1993? Also du meinst diese UEFA Champions League, nicht dieses Pokal der Landesmeister?
Genau, Champions League, ja.
Genau, also kann man das auch ausschließen. Und da bleibt eigentlich noch von Anfang an übrig.
Ja, ich dachte vielleicht, das ist so ein bisschen eine Fangfrage, aber seit Anfang an. Schnell mal.
Okay, mit einem Unentschieden können wir hier jetzt nicht rausgehen. Jetzt brauchen wir eine Entscheidungsfrage.
Ja, okay, dann...
Brian, also, kommt...
Ich hätte eine parat. Eine habe ich.
Also pass auf, dann Sonderregelungen. Dadurch, dass Hannes diese Woche organisiert hat, dass Hannes, du stellst die Entscheidungsfrage und wir drei, also quasi Brian und ich im Team, antworten und Felipe antwortet für sich. Und dann gucken wir mal, wer es richtig hat, beziehungsweise schneller richtig hat.
Okay, gut. Wer ist der erste ausländische Spieler, der einen Hattrick geschossen hat in der Bundesliga?
Ich sag Giovane Elber.
Das hätte ich jetzt fast auch gesagt. Ich wäre auch da in die Richtung tangiert. Felipe, was hast du?
Boah, ich würde sagen, es geht wohl irgendwie in die 70er zurück oder so, also gar nicht Elbers Zeit. Aber mir fällt kein Name ein, den ich da nennen kann.
Ist schlecht. Sehr gut.
Ja, okay, ist zu schwer.
Das weiß keiner. Aber danke dir auf jeden Fall, Felipe. Ja, also waren wirklich sehr nice Fragen, Hannes auch. Danke dir für die Fragen. Wie jede Woche gilt natürlich immer ein Dank den Quiz-Autoren, an der Stelle an euch beide. Es hat sehr Bock gemacht. Ich bin ganz gespannt, wie wir uns in den nächsten Wochen und Monaten schlagen werden, wenn hier andere Zuhörer kommen werden. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, unsere Hörer sind nicht auf den Kopf gefallen, sondern die wissen dann doch auch einiges. Hannes, da müssen wir ein paar schwierige Fragen mitbringen in Zukunft, weil wir wollen hier eigentlich schon als Sieger rausgehen, ne?
Ich dachte, mit Kevin Keegan ist ja eigentlich ganz gefährlich eine gute Linie, aber dass er da recherchiert, stark. Und ich wollte noch sagen, Leute, liebe Leute, die uns zuhören, der nächste Gast ist schon in Gesprächen, aber falls ihr Bock habt und in Felipes Fußstapfen treten wollt, gebt uns gerne Bescheid, fordert uns heraus, dann seid ihr auch Teil dieser Rubrik.
Magst du die Frage noch auflösen?
Ja, ich kann das gerne machen. Ich muss es natürlich lesen, weil ich kann den Namen nicht, also ich kann mir nicht merken. Das ist Atli Edovaldsson, ein Isländer. In den 70er Jahren, du warst richtig, also da tatsächlich, Giovane Elber war ein bisschen zu spät, also das wären fast 50 Jahre ohne ausländischen Hattrick in der Bundesliga gewesen, das wäre lang gewesen.
Ach krass. Ja, gut, haben wir wieder was dazugelernt. Felipe, danke dir auf jeden Fall, dass du hier das Versuchskaninchen gespielt hast für unsere neue Rubrik in der neuen Staffel und wir hoffen, dass wir dich jetzt nicht abgeschreckt haben, sondern dass du trotzdem weiterhin dabei bleibst und jede Woche fleißig hörst. Und baller Hannes ruhig weiter zu mit ein paar Hassnachrichten, das ist gut.
Klar, ich danke euch für die Einladung und natürlich, Hannes, ich bombardiere dich.
Sehr schön. Mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao. Ja, das war sie also, ihr Lieben. Die allererste Ausgabe von VBH and Friends. Ihr werdet uns jetzt öfter in der Konstellation hören, dass wir einen Gast hier bei uns mit dazu holen. Hannes hat schon gesagt, bewerbt euch gerne, schreibt uns gerne an, wenn ihr Bock darauf hättet, wenn ihr unser Wissen testen wollt und ihr auch euer Wissen testen wollt, dann kommt gerne bei uns vorbei. Wir freuen uns über jeden Gast und Gästin, die hier ihre Expertise mit in den Podcast bringen werden. Bevor wir die erste Folge von Staffel 5 abschließen, würde ich sagen, müssen wir wie zu jeder Staffel, wie zu Beginn jeder Saison, noch unsere ganz klassischen, die normalen VBH-Takes, die VBH-Predictions der Saison abschließen, die wir natürlich am Ende, an denen wir uns natürlich zum Ende der Saison messen werden. Ich kann mich erinnern, ich glaube, letztes Jahr war es Hannes, der relativ gute Takes hatte, die am Ende des Tages relativ nah an der Realität auch waren. Natürlich ist da natürlich aber auch meine, eine kleine Prise Humor mit dabei und eine kleine Prise Fantasie. Deshalb bin ich ganz gespannt, was ihr dieses Jahr mitgebracht habt. Hannes, komm, als Vorjahressieger, du darfst den Anfang machen.
Ganz kurz eine Sache. Ich unterbreche jetzt einfach mal ganz nonchalant. Wir dürfen nicht vergessen, diese Tipps aufzuschreiben. Weil das war, fand ich, auch der Charme von der letzten Saison. Also falls ihr sie auch schriftlich habt, dann, ja, sehr gut, Walle. So ist das richtig. Ich habe es mir nämlich auch geschrieben. Und ich wollte noch sagen, ich habe mir vorhin nämlich nochmal die alten Hottakes angeschaut. Und Hannes hat ja wirklich gesagt, Xabi Alonso schafft die Saison nicht bei Real Madrid. Also Hut ab, das war wirklich nicht schlecht. Deswegen, ich bin umso mehr gespannt. Hannes, unser Orakel, was sagst du diese Saison? Was passiert?
Ich habe 2 Takes aus dem Ausland und 1 Take aus der Bundesliga. So, bin ich wieder da? Ich war kurz gefrozen. Seht ihr mich noch?
Ja, sprich ruhig.
Ja. Also, ich sag, Florian Wirtz wird im Winter Transferfenster verliehen.
Schön.
Ja. Ich sag, der macht die Saison nicht bei Liverpool zu Ende, beziehungsweise er kehrt zurück, aber wird verliehen.
Weißt du, was Florian Wirtz für dich ist? Florian Wirtz ist dein Joshua Kimmich für mich.
Ja, so ein bisschen, ja. Wirklich? Also, vielleicht wurmt es mich ja immer noch, dass er nicht zu Bayern gegangen ist. Wäre besser für ihn gewesen.
Tief im Inneren. Da sitzt was. Da sitzt was tief im Inneren bei dir. Ja, ich merk's.
Tief im Westen, ja.
Nachdem
ich mir diesen Superpokal angeschaut habe, sage ich, meine Bayern werden ein bisschen wackeln zu Beginn der Saison und ich sag, Borussia Dortmund wird Herbstmeister.
Ah, schön. Das ist ja so ein Take, den wir schon in ein paar Wochen prüfen können dann.
Genau. Ja, das ist wird natürlich wehtun, ist aber mein Take. Und mein letzter Take geht nach Spanien. Ich sag, Rodri wird ein absoluter Fail bei Barcelona.
Inwiefern?
Er wird das Spiel nicht an sich reißen können, er wird nicht dieser Ersatz von dem Busquets oder von dem Rakitic sein, den sich alle wünschen. Ich sag, Rodri bei Barcelona, das geht in die Hose. Wie wir das bewerten am Ende der Saison, weiß ich nicht, aber ich sag, das geht auf jeden Fall in die Hose.
Aber warum kommst du drauf? Also sorry, dass ich so direkt nachfrage, aber wie kommst du drauf? Also es wird ja, also eigentlich spricht ja alles gegen diesen Take.
Vielleicht deswegen. Nee, weil ich sehe ihn einfach nicht in einem System, was nicht auf jeden Millimeter abgetastet ist, wie bei Manchester City und in der spanischen Nationalmannschaft. Klar, Flick hat ein System bei Barcelona, aber ich sag, es wird einfach nicht harmonieren. Und er hat in meinen Augen keinen, mit Pedri und Gavi, klar, die Leute und Olmo, mit denen er in der spanischen Nationalmannschaft gut kombiniert, aber das Gesamtkonstrukt gefällt mir nicht. Ich sag, das wird nichts.
Interessant.
Das sind meine Takes.
Mal spannend. Auf jeden Fall ein Hot Take in dem Fall. Walle, was hast du denn dabei?
Soll ich weitermachen?
Normalerweise
bin ich immer der krönende Abschluss, aber ich mache gern weiter. Denn ihr kennt Hannes, er bewegt sich immer im internationalen Glanzbankett des Fußballs. Ich bin da eher im ehrlicheren Fußball unterwegs. Kenne das Unterhaus Deutschlands noch allzu gut, die zweite Bundesliga. Deshalb kann ich euch sagen, der VfL Wolfsburg wird nicht aufsteigen und als Konsequenz dieses Nichtaufstiegs wird der Verein wirklich in seinen Grundfesten daran zerbrechen. Ich sage euch, wir werden nicht mehr viel vom VfL Wolfsburg in Zukunft sehen. Da habt ihr jetzt 2 Takes quasi zu einem Verein. Langfristig gesehen wird er komplett untergehen. Dieses Jahr wird er auf jeden Fall nicht aufsteigen. Ganz, ganz, ganz miserabel gestartet in allen 3 Pflichtspielen, die sie bisher hatten. 0-0 gegen Lautern, mit Ach und Krach 1-0 gegen 96 gewonnen und wirklich mit allem, was dazugehört, gegen die VSG Klinike gerade so gewonnen. Dementsprechend sage ich, Wolfsburg wird auf jeden Fall Altklinik auf jeden Fall, werden sie nicht aufsteigen. Ich gucke aber auch ein bisschen ins Ausland und kann euch da sagen, dass wir dieses Jahr unter Jürgen Klopp zwei DFB-Startelf-Comebacker haben werden. Nämlich Julian Brandt und Marc-André Ter Stegen, die beide sich bei der Ajax Amsterdam wiedergefunden haben. Und Brandt wirklich sehr fulminant gestartet ist. In allen Pflichtspielen, die sie bisher hatten, hat er Scorerpunkte gesammelt. Ich sag euch, wir werden den auf jeden Fall wieder in der Nationalmannschaft sehen. Und Ter Stegen wird die Torhüterfrage wieder beantworten. Deshalb sage ich, unter Jürgen Klopp, da werden die zwei sich wiederfinden in der Startelf. Dann gucken wir auch nach Spanien. Schließe mich da Hannes an ein Stück weit. Allerdings blicke ich auf die Königlichen. Ich sag Real und Mourinho. Das wird ein ebenso großer Flop wie im letzten Jahr Real und Alonso. Mourinho wird die Saison nicht zu Ende machen. Ganz, ganz sicher nicht. Und ich glaube, auch dann wird's richtig krachen bei den Königlichen. Und als Abschluss, ich habe 4 Takes dabei als allerletzten. Und das ist mein hottester Hot Take. Miron Muslic wird leider, leider nach dieser Saison kein Schalke-Trainer mehr sein. Und es wird entweder daran liegen, dass wir absteigen, oder es liegt daran, dass wir europäisch spielen und er abgeworben wird.
Aber ist es dann ein Hot Take überhaupt?
Natürlich. Ich sag, wenn ihr europäisch spielt, dann macht er das Projekt weiter. Auf jeden Fall. Wenn ihr das schafft, dann zieht er das mit.
Das ist das gleiche Problem. Dann kommt wieder irgendein Premier League Club daher, dem irgendwelche Millionen verspricht und mit dem er dann Champions League spielen wird. Deshalb. Ich glaube, es wird eine Himmel- oder Hölle-Saison für Schalke. Ich glaube, entweder wir werden richtig tief im Abstiegskampf stecken oder wir mischen irgendwie oben mit. Und als letzte Konsequenz daraus wird Muslic eben nach der Saison nicht mehr da sein.
Spannend. Es ist mega spannend. Also ich bin auch bei Schalke irgendwie ein bisschen eine Wundertüte auch, muss man ehrlicherweise sagen, für die nächste Saison. Im positiven Sinn.
Ich hoffe, Brian, du hast gut mitgeschrieben und ich hoffe, du hast uns auch ein bisschen was mitgebracht. Komm,
ich habe euch auch was mitgebracht und witzigerweise 2 von deinen Takes ähneln sich in gewissen Teilen meinen Takes. Ich habe meinen ersten Hot Take. Der VfB Stuttgart wird dem FC Bayern die Meisterschaft streitig machen. Da Dennis Undorf weiterhin im Peak seiner Karriere sich befindet und Michael Olise sich tragischerweise am 12. Spieltag schwer verletzt. Da helfen auch die 452 Tore von Harry Kane nichts. Und als wäre das alles nicht genug, muss Manuel Neuer in seiner letzten Saison die größte Demütigung seiner Karriere erleben. Denn nach einem 6-1 gegen die Augsburger muss er dauerhaft auf die Bank.
So, ich finde es schön, wie du es aufgeschrieben hast, aber dir ist schon klar, dass du nicht so viel Lachgas inhalieren müsstest, oder? Also nach einer gewissen Dosis am Tag kannst du damit aufhören.
Hä? Check ich nicht. Check ich wirklich überhaupt nicht.
Er will dir damit sagen, dass deine Hot Takes wirklich an den Haaren herbeigezogen sind.
Das Ding war, ich muss ehrlich mal sagen, ich habe mich an die Hot Takes gesetzt und dann war ich so im Schreibmodus und hatte ich so Bock, so kleine Geschichten rumzuschreiben. Deswegen lautet der zweite Hot Take: Der SV Elversberg bleibt in der Liga. Also es geht ja um Hot Takes, ne? Die saarländische Ruhe gepaart mit der klugen Kaderplanung helfen dem Aufsteiger, sich in der Liga tatsächlich zu halten. Und jetzt kommt's, Walle, zu dir, auch wenn es dafür 2 knappe Siege gegen den VfL Wolfsburg in der verruchten Relegation braucht. Siehste? Also da treffen wir uns irgendwie in der Mitte. Und auch jetzt beim nächsten Hot Take sind wir beieinander, wobei auch nicht ganz, weil ich sag, der Hot Take ist folgendermaßen, dass José Mourinho bleibt die ganze Saison. Das ist der Hot Take, das so unwahrscheinlich ist. Ja, der Hot Take ist, dass er die Saison zu Ende macht und tatsächlich Real Madrid zu irgendeinem Titel führt. Zum Glück für die Madrilenen kracht's dann erst in der Kabinenfeier danach, als er Kylian Mbappé besoffen als Diktator beschimpft und Perez als Franco-Imitator. Und daher folgt die Entlassung auch erst in der Sommerpause. So, und jetzt kommt mein hottester Hot Take zum Ende. Fabi Rehse wechselt in der Winterpause ins Ausland. Und die Begründung auf Instagram lautet: Selbstfindungsprozesse Dubai anstatt der Pendelei zwischen Hauptstadt und Autostadt sind für ihn dringend notwendig. Und deswegen ist er nach Dubai gewechselt. Das waren meine Hot Takes. Vielleicht etwas an den Haaren herbeigezogen. Aber irgendwie hat es heute Spaß gemacht, sich darüber nachzudenken, dass was mit Fabi Rehse passiert, mit José Mourinho. Und ehrlicherweise, ich glaube, also wenn man ehrlich ist, dieser José Mourinho-Take, ich bin da vollkommen bei dir, Walle. Also das ist wirklich, das wird auf jeden Fall nicht halten und das wird herrlich. Das wird eine komplett herrliche Saison.
Oder gerade deswegen hält er. Oder gerade deswegen, weißt du, gerade deswegen, weil er so ein Typ ist.
Aber es wird Opfer geben in diesem Fall. Es wird Opfer geben, ob es er ist oder eben andere, es wird Opfer in diesem System geben.
Brian freut sich doch nur wieder auf die Pressekonferenzen, die in ähnlichem Stil abgehalten werden.
Er hat ja schon angefangen, das war ganz gut. Also das war ja ganz nice, dass er gesagt hat, so ey, die haben mir gefragt, was die Startaufstellung morgen hat, gesagt, ich habe die Startaufstellung schon gesagt, ich muss jetzt gucken, also den Spielern habe ich schon gesagt, wie die Startaufstellung sein wird, jetzt müssen wir mal gucken, wer von euch Journalisten die beste Kontakte in die Kabine hat. Also er ist wieder provokant, er ist charmant, Mann. Er weiß, guter wie man Mann. Das spielt.
Ja, sehr absolut. Schön, sehr
schön. Ach Jungs, es wird eine auf jeden Fall sehr, sehr aufregende Saison. Ich glaube, ihr seid genauso gute Dinge wie ich. Ich habe richtig Bock, kann ich euch sagen. Schalke, erste Liga, ich bin wieder da, freue mich schon auf Sonntag auswärts in Augsburg. Was willst du mehr? Bin guter Dinge, dass auch Staffel 5 eine wundervolle Staffel wird mit euch beiden. Ich freue mich auf ein paar Neuerungen. Lasst euch da alle überraschen. Wir können euch nur so viel sagen. Wir haben einiges im Petto. Wir haben ganz schön was vorbereitet. Wir sind den Sommer nicht untätig gewesen für euch. Und ja, erste Vorläufer davon habt ihr heute schon gesehen. Und viel mehr werdet ihr in den nächsten Wochen hören, ne?
Ja, freut mich auf jeden Fall.
Liebe Leute, ich bin alle gespannt.
Da gehen wir jetzt mal in die Haie. Ich bin nämlich ganz schön müde, kann ich euch sagen. Bedanke mich bei euch beiden wie jede Woche. Ich freue mich auf die Staffel und ich freue mich auf die ganze Saison. Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao, Jungs.
Ciao, macht's gut.
Tschüss, ciao.